Wir haben ja heute zum Welt-Alzheimer-Tag ein Treffpunkt Klassik Special und haben uns dafür einen Mann eingeladen, der sehr viel über Musik und Musikvermittlung weiß, das sowieso, aber eben auch und gerade über Musik in den späteren Lebensphasen. Hans Hermann Wickel ist Musikpädagoge und Musikwissenschaftler und vor allem wichtig für uns, er befasst sich schon seit ganz vielen Jahren mit dem Thema Musik und Musikmachen im Alter. Das ist inzwischen eine eigene Fachdisziplin, die nennt sich Musikgeragogik. 2009 hat sich die Deutsche Gesellschaft für Musikgeragogik gegründet. Deren Vorsitzender sind Sie, Herr Wickel. Vielleicht mal zusammengefasst, was ist Musikgeragogik und warum ist das so ein wichtiges Thema für Sie und für uns?
Musikgeragogik ist eigentlich musikalische Bildung, musikalisches Lernen, Musizieren im Alter. Aber es ist die Wissenschaft dahinter, hinter diesem Tun, so wie Musikpädagogik. Wir haben nur diesen Begriff Päd, der Knabe, im Grunde genommen zum griechischen Päis, ersetzt durch den Geron, den alten Menschen. Und genauso wie wir das aus der Medizin kennen, dort gibt es eine Geriatrie und der alte Mensch geht nicht zum Pädiater, sondern zum Geriater. Sagen wir, das gilt auch für die Musikpädagogik, wir erweitern sie zur Musikgeragogik. Also es geht um musikalische Teilhabe, Ermöglichung zu musizieren im Alter und das über die gesamte Lebensspanne des Alters.
Sie sind ja das beste Beispiel dafür. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Musik kennt kein Alter, erschienen beim Carus Verlag. Und da merkt man, dass Sie erstens schon ganz lange Geschichten und Erfahrungen zu dem Thema gesammelt haben. Und Sie sind jetzt Jahrgang 54, also auch kein ganz junger Hüpfer mehr. Wie ist da Ihr eigener Umgang mit Musik jetzt Ende 60? Sie waren ja neben Ihrer Lehrtätigkeit auch musikalisch immer wahnsinnig aktiv, sind es eben immer noch, haben Sie vorhin erzählt. Verändert sich da was mit dem Älterwerden?
Man hat mehr Zeit, es kriegt mehr Bedeutung für den Alltag. Und ich persönlich habe das erlebt. Nach meiner Pensionierung habe ich intensiv weiter Musik gemacht. Erstmal mein eigentliches Instrument, die Orgel. Dann spiele ich auch ab und zu in Gottesdiensten oder hin und wieder ein Orgelkonzert. Aber ich habe dann auch mit Trompete, da hatte ich früher mal so ein ganz bisschen schon gemacht, aber das war immer mein Traum, dann ein Instrument zu spielen, wo ich besser mit anderen auch zusammenspielen kann.
Das haben Sie jetzt einfach wieder angefangen.
Genau, das habe ich wieder angefangen, übe intensiv, bin Schüler an der Musikschule, radel dahin mit der Trompete auf dem Rücken. Alle denken, da kommt der Lehrer, aber nein,
da kommt der Schüler.
Es kommt der Schüler. Ja. Und ich spiele im Posaunenchor der Kirchengemeinde inzwischen mit, die zweite Trompete und zweite Trompete in der Big Band der Musikschule, wo schon meine eigenen Kinder mitgeblasen haben.
Super, also Sie sind wirklich das beste Beispiel für das, worüber wir heute reden wollen. Fakt ist ja, die kognitiven Fähigkeiten, die lassen sich trainieren. Die können auch bei Älteren sogar wieder verbessert werden durch Musikausübung und auch durch Tanzen, vielleicht auch durch Musiktherapie. Und man muss es nochmal betonen, oder Herr Wickel, das gilt für jede Art von Musik, die einem gut tut.
Absolut. Jeder Mensch hat andere musikalischen Vorlieben und es gibt keine gute oder schlechte Musik. Es gibt die Musik, die jemanden etwas sagt und mit der er etwas anfangen kann, von der er sich begeistern lassen kann. Und das reicht eben vom Schlager über Pop, Rock, Klassik, Kirchenmusik, sämtliche Genres, die man sich vorstellen kann. Und je mehr man Musik in sein Leben lässt, denke ich, deshalb umso mehr steigert das auch die Lebensqualität dann eben auch in den älteren Lebensjahren.
Ja, und sie ist auch gut, sie macht auch Mut, ne? Sie ist gut gegen Angst. Ich fand diesen Spruch, das Pfeifen im Walde, ist ja da im Grunde bezeichnend, wenn man es so rumdreht. Also Angstgefühle sind ja schon auch was ältere Menschen gut kennen. Wenn sie spüren, dass Körper und der Geist oder beides nicht mehr so funktionieren, wenn so ein Stück weit die Kontrolle auch wegbricht, man nachts nicht schlafen kann. Also, und diese ganzen segensreichen Wirkungen von Musik, die kommen eben auch ganz besonders deswegen bei Menschen mit Demenz zum Tragen.
Ja, es ist ja nun mal im Alter so, dass die Beeinträchtigungen mehr werden, stärker werden. Und Demenz ist natürlich auch ein ganz zentrales Thema, gerade in diesen Tagen, jetzt auch um den Welt-Alzheimer-Tag herum, scheint es wieder viel in den Medien und wir haben fast 1,8 Millionen Mitbürgerinnen und Mitbürger mit demenziellen Veränderungen.
Und es werden immer mehr, ne?
Auch. Es werden immer mehr, genau, Tendenz. Und wir haben einfach in den letzten Jahren festgestellt, dass Musik das Medium ist, womit man Menschen mit Demenz oftmals noch erreichen kann. Und das bis tatsächlich in tiefe Phasen der Demenz hinein, wo alles andere nicht mehr funktioniert, verbale Zugänge nicht mehr möglich sind und so weiter. Ne?
Herr Wickel, singen ist ja wahrscheinlich so ziemlich das Beste, was man tun kann, wenn man alt wird, oder?
Ich denke schon, das hat sehr viele positive Effekte und vor allen Dingen das Singen auch in Gemeinschaft, zum Beispiel in Chören oder Singgruppen. Ne?
Was passiert da? Da gibt es irgendwie neuronale Verschaltungen, die aus ganz vielen Impulsen bestehen, Atmen, so das Körperliche des Singens und wie Sie sagen, die Gemeinschaft, vielleicht auch die Rhythmen. Was passiert da mit dem Körper?
Ja, wie Sie schon ansprechen, es sind kognitive Prozesse natürlich, emotionale Prozesse, Bewegung ist ein Thema und das alles zusammengenommen ergibt sehr positive Effekte, also lenkt ab von Sorgen, kann Schmerzen zumindest zeitweise wegdrücken beim Singen. Es synchronisiert die Menschen ganz schnell. Es gibt, glaube ich, keine andere Tätigkeit, haben Wissenschaftler herausgefunden, die Menschen so zusammenbringen, so eine Vertrauensebene schaffen, wie das gemeinsame Singen. Das hat vielleicht auch evolutionäre Bedeutung.
Ja, und man öffnet sich halt einfach auch. Ja. So, wenn man seine Stimme rauslässt, ist ja so eine Seelenöffnung auch. Ne? Und es geht ja auch bei den meisten Chören nicht darum, jetzt mit jungen Stimmen den Chorwettbewerb zu gewinnen. Ne? Also man soll sich ruhig trauen, sich einen Chor zu suchen, auch wenn die Stimme nicht mehr so taufrisch ist, oder?
Ja, es gibt viele Menschen, die glauben, sie könnten nicht singen. Und es gab sogar Kollegen, die haben einfach einen Ich-kann-nicht-singen-Chor gegründet, um das ein bisschen aufzufangen. Und siehe da, es waren ganz viele Menschen da, die sich dann doch getraut haben. Und der hat den Zahn gezogen auf diese Art und Weise und Mut gemacht. Ne? Und das möchte ich eigentlich auch einfach Mut machen. Gehen Sie doch einfach mal hin zu einer Singgemeinschaft, zu einem Chor in Ihrer Nähe und fragen Sie, ob Sie mitmachen können. Und inzwischen sind viele Chorleiterinnen und Chorleiter darauf eingestellt, Menschen zu integrieren, mit einzubeziehen. Das braucht ein paar Wochen, bis man drin ist, aber dann ist die Freude und der Spaß und die Lebensqualität umso größer. Wenn man so Chöre sucht zum Beispiel, da arbeiten wir dran in der Gesellschaft auch. Mein Kollege Kai Koch, der sich viel um das Thema Chor und Singen im Alter beschäftigt hat, hat jetzt auf unserer Website dg-musikgeragogik ein Register aufgebaut mit Seniorenchören. Da kann man nachschauen, wo in meiner Region.
Das war eine Frage von der Hörerin, von Frau Michalke. Wo findet man Seniorenchor? Also wie heißt die Adresse, wo muss sie gucken?
Das ist also www.dg, wie Deutsche Gesellschaft, -musikgeragogik.de.
Okay.
Dort gibt es ein Verzeichnis, ich glaube sogar eine Karte auch, wo Seniorenchöre in ganz Deutschland verzeichnet sind, die sich bei uns gemeldet haben. Also das sieht schon ganz gut aus und ist weiter im Aufbau. Auch gleich hier Ermutigung an alle, die da noch nicht draufstehen, sich bei uns zu melden. Und das ist eine Möglichkeit.
Ne? Ja, also was wir jetzt wirklich schon mehrfach hatten, ist es einfach wahnsinnig schön, im Ensemble zu spielen, ne? Wenn dann eben auch noch so soziale Interaktion dazukommt. Unser Hörer vorhin, der da eben im Lebenskünstlerchor ist, die haben ja auch diese Seniorenbands oder Ensemble, haben teilweise auch wirklich super gute Namen. Die nennen sich die Optimisten oder Gnadenbruch. Oder auch Jungbrunnen. Genau. Und dann gäbe es noch so ein paar alte Herren, die nennen sich Rolling Stones. Ja. Geht alles nicht mehr so schnell, aber muss ja auch nicht. Ne?
Nee.
Jedenfalls, eine gute Idee ist es ja auch, wenn man Musik mit Bewegung kombiniert, Herr Wickel, oder? Zur Not wird im Sitzen getanzt. Wie tanzt man im Sitzen?
Man kann erst mal sagen, Musik geht gar nicht ohne Bewegung. Ja. Auch einer der großen Vorteile, um überhaupt musikalischen Ton zu erzeugen, muss man irgendwas bewegen. Und beim Singen sind es ja auch unendlich viele Muskeln, die da benötigt werden. Und in der Tat, man muss nicht unbedingt tanzen im Stehen, sondern gerade in der Seniorenarbeit wird ja auch sehr viel im Sitzen getanzt. Es gibt den Sitztanzverband, auch ein großer Verband, der sehr viele schöne Arrangements für Sitztänze.
Wie macht man das? Ich kann mir das gerade gar nicht praktisch vorstellen.
Wenn man sich das jetzt mal so in einer alten Einrichtung vorstellt, dann sitzt man im Kreis und man übt eine Choreografie ein sozusagen zu einem Musikstück. Ja. Ein Viervierteltakt zum Beispiel, dass man Fuß nach vorne, Fuß nach hinten, Arm nach rechts, mhm. Arm nach links. Und also das Phänomenale ist, dass wenn man zum Beispiel einem älteren Menschen mit Einschränkungen sagt, bewege ich mal deinen Arm nach oben und dann nach rechts in der Ergotherapie oder so, der sagt, oh, das tut mir so weh, ich habe Rheuma oder so, es geht nicht. Wenn man dann sagt, wir machen jetzt einen Apfeltanz, wir pflücken den von oben vom Baum und legen ihn rechts in den Korb, und mhm. gucken nochmal, ob ein Wurm drin ist und spielt dazu ein Dreier, dann gibt es kein Rheuma und kein Schmerz. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber dieses erleben wir immer wieder.
Ich glaube sofort.
Kombinieren das manchmal auch mit dem einfachen Spielen von Orff-Instrumenten. Mhm. Und wir nennen das so Mitspielsatz. Ne? Wir lassen eine Musik laufen und sagen jetzt bei der Strophe spielen die Holzinstrumente, beim Refrain spielen die Metallinstrumente mhm. oder einfache Stücke aus der Klassik dann oder aus der Ballettmusik, und die arrangieren wir dann und nennen das Mitspielsatz, und das macht immer großen Spaß für die Beteiligten.
Ja. Es haben tatsächlich auch ganz viele Menschen angerufen und uns ganz tolle Sachen erzählt, also gerade was so diese, dass man Musik auch im Alter noch anfangen kann. Zum Beispiel Emma Hettinger aus Heidelberg, die hat uns erzählt, sie hat jetzt mit 84, sie ist jetzt 86 und hat mit 84 angefangen, Ukulele zu spielen.
Das ist doch sportlich.
Ukulele ist aber auch ein gutes Instrument, ja, ne? Weil das nicht so viele Seiten hat.
Genau, vier Seiten, das sind schon mal zwei weniger, als die Gitarre hat. Ne?
Aber man hat was, wo man sich begleiten kann.
Ja, ne? Man kann mit wenigen Akkorden viele Lieder begleiten.
Genau. Und Ursula Schlüter aus Leonberg, die ist 89 und die hat erzählt, ihr Mann ist kürzlich verstorben und sie ist daraufhin in den Kirchenchor gegangen und das tut ihr sehr gut. Also sie möchte da einfach Mut machen, dass man das machen soll.
Ja, ne? Gute Entscheidung.
Mhm. Wir haben es schon erwähnt, Sie haben ein Buch geschrieben zum Thema, das heißt Musik kennt kein Alter. Das ist Ihre Hauptthese, Musik kennt kein Alter, aber Alter kennt, ja, braucht Musik. Und Sie schreiben, dass die Musik ein Lebensmittel ist, auch und gerade wenn man alt wird, sein Medikament sogar, das immer verfügbar ist, ohne ungute Nebenwirkungen, aber garantiert wirksam. Und vor allem ganz zentral eben, es ist nie zu spät. Das ist eine dicke Überschrift in Ihrem Buch. Die verbreitete Meinung ist ja eher, im Alter kann man kein Instrument mehr lernen. Das muss man, wenn, dann als junger Mensch machen.
Ja, da kennen wir nun genug Beispiele, die das widerlegen. Es gibt immer mehr Menschen, die sich auf den Weg machen, ein Instrument erlernen im Alter. Man muss dann schauen, ob man das richtige Instrument erwischt, was zu einem passt.
Wie findet man, also wie macht man das?
Ja, erstmal hat jemand sicherlich eine Vorstellung, welches Instrument er gerne lernen möchte. Und wenn man jetzt zum Beispiel Saxophon lernen möchte, das ist so ein Instrument, was im Augenblick sehr stark im Kommen ist in der älteren Generation. Das hängt sicherlich auch mit der Lebensgeschichte zusammen.
Ne? Ja.
Und dann wählt man möglicherweise ein Tenorsaxophon, was vielleicht ein bisschen leichter zu spielen ist als ein Altsaxophon, was wiederum auf der anderen Seite schwerer zu tragen ist. Es gibt immer so vieles zu überlegen, aber da sucht man sich am besten Musiklehrerin, Musiklehrer.
Also zum Beispiel jetzt, wenn wir noch bei den Instrumenten bleiben, Erika Schäfer aus dem Unwald hat angerufen, die ist 84 und sie möchte jetzt gerne noch ein Instrument lernen. Ist Blockflöte auch ein gutes Anfängerinstrument?
Das ist sicherlich der Fall. Da würde ich vielleicht den Tipp geben, nicht unbedingt die Sopranflöte, sondern die Altflöte. Mhm. Sie klingt einfach weicher auch und ist nicht ganz so intonationsintensiv, sage ich mal. Also es sind so kleine Dinge, die man dann vielleicht mit seinem Lehrer, seiner Lehrerin besprechen kann, die es einem im Alter erleichtern, jetzt bei der Instrumentenwahl. Mhm.
Viele fragen auch, wie finde ich Lehrer? Das ist eine ganz zentrale Frage, glaube ich. Ne?
Berechtigt. Also ich denke da zuerst mal an die Musikschulen. Musikschulen waren ja eigentlich früher Kinder- und Jugendmusikschulen, aber der Verband der Deutschen Musikschulen hat 2014 in seiner Potsdamer Erklärung Musikschule wirklich inklusiv beschrieben, alle Altersgruppen betreffend. Und immer mehr Musikschulen machen sich auf den Weg, auch ältere Menschen zu unterrichten. Das ist eine Win-Win-Situation. Zum Beispiel kann man dann vormittags unterrichten für junge Musikschullehrerinnen, wo die Kinder in der Schule sind oder in der Kita, können die arbeiten gehen und nicht nur immer nachmittags, wenn die Kinder nach Hause kommen. Die Räume sind frei vormittags und immer mehr Musikschulen machen sich jetzt auf den Weg, Angebote zu machen. Wichtig ist dann auch vielleicht nicht nur alleine mit seinem Instrument zu bleiben, sondern auch gleich zu schauen, finde ich ein Ensemble, wo ich mitspielen kann.
Ist natürlich, wenn man so auf dem Land wohnt, sicher gar nicht so einfach.
Das stimmt, ja. Muss man mal gucken, ob in der Nähe, in der Kreisstadt oder vielleicht mal mit den Kirchenmusikern vor Ort reden.
Da muss man dann wieder hinkommen, ne? Also, wenn man schon den Führerschein abgegeben hat, ist das so eine Sache.
Das stimmt, ja.
Ist dann die Frage, gibt es da Online-Angebote auch oder so?
Das ist auch eine Möglichkeit. Mhm. Es gibt sehr viel, sehr viele Lernvideos auch inzwischen bei YouTube zum Beispiel. Dass man da schaut oder dass man in
einfach
der Tat,
mal Flötenunterricht eingeben oder so.
Ja, ich hatte auch jetzt während der Pandemie eine Zeit lang Trompetenunterricht online.
Ja.
Also das ist nicht so prickelnd, als wenn man das live macht. Ja. Aber das ist durchaus eine Möglichkeit auf dem Lande, dann bevor man gar nichts macht, dann vielleicht Unterricht zu nehmen. Aber dann auch zu schauen, wo kann ich irgendwo mitspielen? Vielleicht bei der Kirchengemeinde gucken, kann ich da mal im Gottesdienst mitspielen, mich begleiten lassen auf meinem Instrument, im Seniorengottesdienst von der Organistin oder sowas.
Edith Kohl-Möglich aus Stuttgart, die hat angerufen und auch was Interessantes erzählt. Sie ist 81 und sie macht da, wenn ich es richtig verstanden habe, mit bei einer Geschichte, die an der Musikhochschule in Stuttgart läuft. Und zwar werden Studenten, die elementare Musikpädagogik studieren, also eigentlich für Kinder, wenn ich das richtig verstanden habe, die arbeiten jetzt mit Senioren für ihren künftigen Beruf.
Ja. Also die EMP, die elementare Musikpädagogik, die versteht sich heute wirklich altersübergreifend.
Ja.
Sie fokussiert jetzt nicht mehr nur auf Kinder und Jugendliche. Und es gibt an mehreren Hochschulen, Mannheim auch hier im Sendegebiet oder in Bayern, in Würzburg und bei uns in Münster auch, gibt es solche Kooperationen, dass man, ich sag mal, fitte Seniorinnen und Senioren in die Musikhochschule holt und die Studierenden arbeiten mit denen eben mit den Möglichkeiten der elementaren Musikpädagogik. Und das sind, ich habe selbst schon solche Aufführungen gesehen, das ist sehr berührend und spannend und macht den Seniorinnen und Senioren dann auch großen Spaß. Und die Zusammenarbeit und das Intergenerative, die jungen Studierenden mit den älteren Menschen, das sind sehr schöne Settings dann, die entstehen.
Was auch eine ganz wichtige Sache ist, ist ja das ins Konzert gehen. Also viele Ältere geben das ja auf, weil es zu viele Widrigkeiten gibt. Falsches Wetter, Führerschein abgegeben, keine Lust auf Menschen, manche auch. Aber wenn man dann hingegangen ist, dann kommen ja die meisten doch verwandelt aus dem Konzert wieder zurück und ganz beschwingt. Gibt es da Techniken, sich zu motivieren?
Ja, da muss man sich einfach aufraffen. Das kenne ich auch von mir selbst.
Ja.
Nur bis ich am Stadtrand wohne, wirklich von der Couch zu kommen dann abends und ins Konzert zu gehen oder in die Oper zu gehen, das fällt manchmal schwer. Und die Motivation kann dann nur aus einem selbst herauskommen.
Ja.
Und, aber wie Sie sagen, wenn man sich dann aufgerafft hat, ist es bereut man es nicht. Ne?
Oder man hat einen Konzertpaten, mit dem man verabredet ist. Das ist nämlich eine ganz interessante Aktion in Stuttgart bei den Stuttgarter Philharmonikern. Die haben für alle, die gern mal wieder ins Konzert gehen würden, die sich aber aufgrund ihres Alters das vielleicht nicht zutrauen, die gern begleitet werden möchten oder auch mit dem Auto abgeholt werden möchten. Für solche Leute haben sich die Stuttgarter Philharmoniker was ausgedacht. Die haben für ihre Abonnenten das Projekt Konzertpaten entwickelt. Und die Stuttgarter Philharmoniker lassen ausrichten, dass man sich jederzeit als Konzertpate oder Patin bewerben kann. Sie begleiten dann einen Musikliebhaber oder eine Musikliebhaberin zum und vom Konzert in die Stuttgarter Liederhalle und verbringen die Zeit da gemeinsam. Und zum Dank für ihr Engagement haben sie dann als Konzertpate freien Eintritt zum Konzert. Das, Herr Wickel, klingt nach einer richtig guten Idee, oder?
Das ist eine super Idee. Ne? Und man merkt auch, das Drumherum ist auch immer noch wichtig. Ne?
Ja.
Musik ermutigt dann auch, mal noch ein Schwätzchen hinterher zu machen.
Und dann trinken wir noch ein Gläschen
Wein zu trinken.
Genau. Eine Frage von unserer Hörerin Cecilia Schukow aus Schwäbisch Hall, die erzählte uns, sie hat mit 5 Jahren angefangen, Musik zu machen, Streichquartettspielerin, im Rollstuhl ist sie mit ihren 72 Jahren und fragt sich jetzt gerade, wie kriege ich es hin, bei meinen Streichquartettkollegen wieder, dass wir ein bisschen leichtere Musik spielen, damit sie das einfach besser bewältigt. Herr Wickel, haben Sie da eine Idee?
Ja, schwierig. Aber da müssen wir wahrscheinlich mal ins Gespräch gehen mit den Kolleginnen und Kollegen. Und,
muss man einfach mal die Bedürfnisse
artikulieren. Aber wir machen uns auch seitens der Musikpädagogik, wir haben ja Arbeitskreis in unserer Gesellschaft und auch ein Arbeitskreis wirklich zum Thema Streicher. Wir machen uns Gedanken, wie kann man leichtere Literatur erstellen?
Ja.
Wie kann man womöglich auch die Instrumente verändern leicht? Also wir hatten einen Fachtag, da waren Bogenbauer dabei, da waren Geigenbauer dabei. Mhm. Da hat man sich den ganzen Tag Gedanken darum gemacht, wie kann man es älteren Menschen leichter machen, ein Streichinstrument zu spielen? Nicht unbedingt jetzt zu erlernen auch, aber weiter zu spielen.
Einfach weiter zu spielen. Ne,
weil viele Beeinträchtigungen kommen und körperlicher Art auch. Und natürlich die berechtigte Frage jetzt auch bei der Hörerin nach der Literatur. Ne?
Das, ja, ja, ich meine,
die
diesen Fall gibt es ja ganz oft, dass Leute einfach ihr ganzes Leben was gespielt haben und dann auch einfach wahnsinnig frustriert sind, weil die Motorik und alles nicht mehr so funktioniert. Mhm. Ne? Und dann lassen sie es sein. Und das ist eigentlich furchtbar schade.
Ja, das wäre der größte Fehler sicherlich. Ne? Das ist natürlich schwierig, wenn man von sich sehr gewohnt ist, große Leistung zu bringen und dann Abstriche zu machen. Ne? Da würde ich auch dazu ermutigen, entspannt zu bleiben. Ich merke das an mir selbst auch jetzt mit meinem Trompete spielen. Ich bin professioneller Musiker, ich sehe die Noten, ich weiß, wie es klingen müsste, aber ich krieg's natürlich nicht hin. Das ist frustrierend dann im ersten Moment und dann muss man sich wieder entspannen und sagen, komm, bleib locker, bleib bei der zweiten, dritten Trompete, das schaffst du und es geht nur so viel, aber machen, auf jeden Fall. Das macht so viel Spaß in dem Moment. Ja. Und mit sich geduldig sein, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt auch.
Musik im Alter geht es heute in unserem Themensendungs-Special hier in SWR 2 Treffpunkt Klassik. Das kam auch immer wieder bei den vielen, vielen Anrufen, die wir während der Sendung bekommen haben. Singen, ob im Chor oder im Pflegeheim oder sogar am Sterbebett, das ist einfach essentiell. Womöglich wird sich da aber was ändern. Irgendwann singen die Leute eben nicht mehr, die Gedanken sind frei, sondern I can't get no Satisfaction oder sowas.
So ist es. Meine Generation ist mit der Rock- und Popmusik, mit den Beatles, Stones groß geworden und die möchten dann auch vielleicht Beatles-Songs singen. Ne? Und das geht eigentlich ja auch ganz gut, mit der Gitarre begleitet. Und,
also, wenn Sie uns hörend gefolgt sind heute, dann haben Sie, wie ich, viel gelernt in dieser besonderen Treffpunkt-Klassik-Sendung. Wir hatten hier heute zum Welt-Alzheimer-Tag einen Treffpunkt-Klassik-Special zum Thema Musik im Alter. Und Gast im Studio und Mann für alle Fragen rund ums Thema war Hans-Hermann Wickel, Musikpädagoge und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Musikgeragogik. Musik kennt kein Alter, so heißt sein Buch zur Sache, sehr zu empfehlen. Herr Wickel, ganz lieben Dank, dass Sie da waren. Es war mir ein Fest.
Ja, mir auch. Vielen Dank, dass ich kommen durfte.